Schön. Wir sind schon in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung unterwegs gewesen, haben uns da relativ Zeit genommen, um anzukommen bei diesem Buch mit so manchen Wiederholungen hier und da, mit manchen Übersichten, die ihr ausgeteilt bekommen habt. Gestern Abend zuletzt diese Übersicht über die sieben Sendschreiben. Wir haben gesehen, Christus vor seiner Gemeinde. So ist die erste Vision, in die Johannes hineingenommen wird in Kapitel 1. Er sieht Christus vor seiner Kirche. Und da wird erstmal ein Bild oder ein Blick eröffnet auf den Christus, mit dem wir es zu tun haben, der uns ja nachher in weiteren Visionen immer mehr vorgestellt wird. Überhaupt die Offenbarung ein Buch über Christus ist. Und dann haben wir gestern Abend gesehen, dass wir dann die sieben Gemeinden vor Christus sehen. Er mit seinen sieben Augen, es ist die Allwissenheit des Herrn der Kirche sozusagen, des Herrn der Christenheit. Er sieht alles, er weiß alles, es ist die Allwissenheit in diesen sieben Augen und er sieht seine Gemeinde. Und wir haben gesehen gestern Abend, dass diese sieben Briefe an sieben Gemeinden zunächst tatsächlich historische Gemeinden sehen. Und das sind echte Pfarrgemeinden gewesen, könnte man sagen. In Kleinasien, das waren echte Kirchen, echte Gemeinschaften. Aber offenbar schon damals in dieser besonderen Auswahl hat Jesus mehr gesehen als nur diese sieben individuellen Pfarrgemeinden, sondern er hat sie sozusagen als Repräsentanten der damaligen kompletten Christenheit gesehen und aber auch als der Christenheit allgemein. Das heißt, diese Siebenerzahl bedeutet, dass diese Botschaft, diese siebenfache Botschaft, eine Botschaft an die Christenheit allgemein ist, zu allen Zeiten, an allen Orten. Und wir könnten uns diese Orte anschauen, diese Städte, wir könnten da viel studieren, da könnte man eine ganze Woche mit verbringen, haben aber gesagt, dass wir uns das sparen, weil das etwas ist, was man leichter mal nachlesen kann oder Predigten hören kann. Diese sieben Sendschreiben sind wahrscheinlich mit die bekanntesten Texte aus der Offenbarung. Aber wir haben so ein bisschen was gesehen, eben diese sieben Botschaften, die Jesus jeweils an jede Gemeinde hat. Und da finden wir letztendlich auch im Kleinformat das, was uns die ganze Offenbarung gibt, nämlich erstens Christus vorzustellen, zweitens die Gemeinde zu loben oder zu ermutigen, dann das dritte ist die Ermahnung, und dann ein Rat, eine Warnung, ein Trost und eine Verheißung. All das sind Elemente, die uns die Offenbarung überhaupt sagen möchte. Aber so haben wir nun in Kapitel 3 abschließend, am Schluss von Kapitel 3, die Empfängerschaft definiert. Das sind die diese Botschaft der Offenbarung hören. Und da bist du, da bin ich mit drin. Und heute Morgen geht's in diese Vision in Kapitel 4 und 5. Und die lesen wir miteinander und lassen sie wirken. Und der Film, der läuft weiter. Offenbarung als großes Kino. Der Film läuft weiter. Wir werden mit Johannes hineingenommen in diesen Film. Und Stichwort für mich heute Morgen wäre Theologie in Bildern. Das ist die Offenbarung, das ist auch heute Morgen. Lies es, höre es, sieh es als Theologie in Bildern. Wobei Theologie tatsächlich die Lehre von Gott ist. Und darum geht es hier. Danach sah ich einen Film. Und siehe, schau also auch du mit mir hin. Das ist eine Einladung. Eine Tür war aufgetan im Himmel. Die himmlischen Realitäten öffnen sich. Und wir haben gestern gesehen, dass der Film in der Offenbarung ein Wechselbad ist, sozusagen aus Himmel und Erde. Und hier beginnt es jetzt in einer himmlischen Szene. Der Himmel ist offen. Himmel steht natürlich für die Sphäre Gottes. Wir werden hineingenommen, offene Tür bei Gott sozusagen. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach. kurz fragen, woran erinnert mich das? Das war gar nicht so lange her. Wer ist das? Das ist Christus selbst. In Kapitel 1 wird das so geschrieben, das ist ja diese Vision aus Kapitel 1, wo diese Stimme wie eine Posaune spricht und dann dreht er sich um und er sieht Christus unter seiner Gemeinde stehen und der spricht mit ihm. Also hier wird Johannes jetzt von Christus persönlich eingeladen. Steig herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Jesus selbst lädt ihn ein und mit ihm auch uns, hineinzuschauen in himmlische Realitäten, eigentlich in die Gegenwart Gottes zu treten. Das ist die Aufgabe Jesu. Das ist seine Botschaft. Komm und sieh. Wisst ihr noch, die erste Botschaft an die Jünger in Johannes 1? Kommt und seht. Das ist eine Kernbotschaft von Jesus. Kommt und seht, ich will euch Gott zeigen. Und das ist hier die Botschaft. Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Nun, diese Aussage, was nach diesem geschehen soll, die veranlasst manche Ausleger zu sagen, ab jetzt beginnt Zukunft. Oder ab jetzt, ja, beginnt so eine Zukunftsvision. Wie gesagt, gestern Abend schon, ja, es gibt auch hier Zukunft. Von Johannes an bis heute, bis zur Wiederkunft Jesu, bis in die Ewigkeit hinein, wird da durchaus auch eine Zukunftssicht eröffnet. Aber das ist relativ. Da ist auch eine zukünftige Bewegung drin. Aber gleichzeitig zeigt das, was wir hier sehen werden, der Film zeigt auch schon Realitäten, die heute wahr sind, die heute real sind. Und dieses Danach muss nicht unbedingt heißen, dass es jetzt eine Chronologie gibt im zeitlichen Verständnis, sondern einfach jetzt. Du kannst ja in einem Film auch immer nur eine Szene nach der nächsten sehen. Also nach der Szene 1 bis 3 kommt jetzt die nächste Szene, die Jesus Johannes sehen lässt, wie immer sich diese Szene jetzt zeitlich chronologisch einfassen lässt oder zuordnen lässt. Also in diesem Film geht es jetzt weiter sozusagen.
Entschuldigung.
Ja?
Ja,
genau. Genau. Also nochmal auch zur Lesart, zum Verständnis der Offenbarung bin ich überzeugt, werden wir auch dann nachher sehen, dass das fast gar nicht anders geht, dass die Offenbarung eigentlich immer wieder Kreise dreht und dieselben Dinge beschreibt nacheinander, wie dieser Zyklus gestern Abend, diese konische Spirale, die sich immer dreht, aber gleichzeitig auch weiter bewegt. Ja. Es ist schon eine gewisse Vorwärtsbewegung da, das sieht man dann schon, eine Entwicklung. Aber das Prinzip ist zunächst mal, ich drehe mich um dieselben Dinge, schaue sie mir nur immer auch von neuer Perspektive an. Okay, das ist die Systemik in der Offenbarung. Das heißt, wenn wir jetzt ein Kapitel nach dem nächsten chronologisch verstehen, haben wir ein Problem. Das ist so nicht gedacht. Deshalb, wie bei einem Traum, haben wir gesagt, in einem Traum vermischen sich Zeit und Raum. Das ist da sehr relativ. Okay? Und in dieser traummäßigen Vision, die Johannes hier sieht, da vermischen sich Raum und Zeit. Es geht vielmehr um das, was er sieht an Realität, an Botschaft, an Theologie, jetzt heute Morgen zumindest, hier in Kapitel 4 und 5. Und er lässt sich darauf ein. Er hört den Ruf Jesu, er lässt sich darauf ein und dann wird er vom Geist ergriffen. Vers 2, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Auch hier wieder Erinnerung, ich wurde vom Geist ergriffen, hatten wir schon mal gesehen in Kapitel 1, zu Beginn der ersten Vision in Vers 10. 1, Vers 10, das Gleiche. Ich wurde vom Geist ergriffen. Das ist jetzt die zweite Stelle in der Offenbarung von insgesamt 4, wo Johannes in einen besonderen Geisteszustand versetzt wird. Von dem Heiligen Geist in einen Zustand versetzt wird, von Jesus sozusagen entrückt wird, in eine Fähigkeit, Dinge zu sehen, die man sonst normalerweise nicht so sehen kann. Und jetzt folgt deshalb auch die zweite Vision, die zweite Christusvision. Auch nach eurer Outline hier ist das jetzt der Start in diese zweite Sicht von Christus als dem Herrn der Geschichte. Und das ist jetzt hier, das zieht sich durch in eine ganze Reihe von Kapiteln. Also eine neue Sicht, eine erweiterte Sicht von Christus erwartet uns. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Auch den Thron hatten wir schon in Kapitel 1. Und wir haben gesagt, das ist das dominante Symbol der Offenbarung, denn es geht um die Frage, wer herrscht und wem gebührt Anbetung. Das ist die Frage der Offenbarung. Und deshalb auch hier kein Wunder, dass in dieser zweiten Vision auch wieder ein Thron zu sehen ist. Und auf dem Thron saß einer, der residiert. Das ist die Majestät. Johannes wird also und wir mit ihm in den Thronsaal Gottes geführt. Und jetzt dürfen wir Gott schauen auf eine Weise, dass wir uns kein Bild machen können von ihm, aber trotzdem alles hören, was wir wissen müssen, wie Gott ist. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Die Szene geht dann weiter. Wir gönnen uns aber zunächst einmal hier eine Pause, einen Cut im Film und müssen diese Szene mal verarbeiten. Versuchen mal, diese Theologie in Bildern zu deuten und zu verstehen. Du bist also hier im Machtzentrum des Kosmos. Johannes wird hineingenommen ins Machtzentrum des Kosmos. Es ist der Thronsaal Gottes und er sieht Gott. Das ist eindeutig. Er sieht Gott. Aber er sieht ihn so, dass du ihn nicht fotografieren kannst, dass er sich nie ein Bild machen könnte und auch wenn er es berichtet, wir nicht in der Gefahr stehen würden, das zu tun, was Gott ja eindeutig verboten hat, nämlich uns ein Bild zu machen von Gott. Deshalb darf Johannes uns nicht Gott genau beschreiben, seine Gesichtszüge oder wie auch immer er aussieht. Kann man Gott überhaupt beschreiben? Man kann Gott wahrscheinlich auch fast nur so beschreiben, wie er es hier tut, in Symbolen, die das Wesen Gottes und seine Allmacht erklären. Und die Frage ist immer, woran erinnert uns das? Und fast nichts von dem, was wir hier sehen, ist neu. Es sind alles Dinge, die wir aus der Schrift schon kennen. Ja, da saß einer, anzusehen wie ein Stein Jaspis und Sarda. Jaspis war eigentlich ein allgemeiner Begriff für Edelsteine, für Juwelen im Alten Testament, im Alten Orient mit verschiedensten Farben. Und diese beiden Edelsteine werden übrigens nachher auch verwendet, um das neue Jerusalem in Offenbarung 21 zu beschreiben. Herrlichkeit, vielfältige Herrlichkeit. Da glänzt einfach Reichtum, Schönheit entgegen in diesen Edelsteinen. Ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Regenbögen übrigens mit wie vielen Farben? Sieben. Sieben Farben hat der Regenbogen. Sieben Farben, anzusehen wie ein Smaragd. So sieht er Gott hier vor sich, in diese Herrlichkeit, in diese Schönheit gekleidet. Und der Regenbogen ein Stück weit auch erinnernd an Noah und diese Zusage Gottes. Ich will mich erklären, ich will mich versprechen. Da ist ein Stück weit auch diese Zuwendung Gottes auch schon mit drin in dieser Herrlichkeit, die er hier sieht. Und um den Thron herum waren dann weitere Throne. Aber zunächst mal möchte ich hier Vers 5 dazu tun. Von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Jetzt möchte ich euch erinnern, dass in einer der allerersten Begegnungen mit Gott im Alten Testament, in Exodus 19, genau diese Phänomene aufgetreten sind, als Mose mit Israel an den heiligen Berg kam, den Berg Gottes, und Gott sozusagen sein Volk sammelte zu sich. Da rauchte der Berg und du sahst an diesem Berg, in Exodus 19 sahst du Blitze, Stimmen und Donner. Das waren die gleichen Phänomene, die man damals schon gesehen hat in einer ersten Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Du hast auch Feuer gesehen am Berg. Ja, in der Gegenwart Gottes ist Feuer. Das alles hier spricht davon und erinnert an die vorherigen Begegnungen mit Gott. So hat Gott sich immer schon geoffenbart. So hat Gott sich immer schon gezeigt. Das war immer schon mit dabei, wenn man Gott begegnet ist. Und vor dem Thron, Vers 6, war es wie ein gläsernes Meer. Oh, lest mal 2. Mose 24, 19, habe ich gerade gesagt. Exodus 24, sie sind dann am Berg und dann geht Mose mit seinen 70 Ältesten hinauf und es heißt dort in Exodus 24, und sie sahen den Gott Israels. Sie sahen Gott. Ähnliche Szene wie hier. Und unter seinen Füßen war es wie ein gläsernes Meer. Dieser Begriff kommt aus 2. Mose 24. Ihr Lieben, was die Offenbarung macht, wir haben schon so oft gesagt, will assoziieren, sie will uns erinnern, dass sie führt zusammen, was wir schon kennen. Es ist eigentlich eine Zusammenschau der biblischen Theologie, der Sicht Gottes. Dieses Meer, das ist still, gleich einem Kristall. Das war kein wildes Meer, kein unruhiges Meer. Das unruhige Meer, das wird nachher dann auch für das Böse oft verwendet. Die Tiere, die Gegentiere, der Antichrist steigt aus einem Meer herauf. Ja, das unruhige Meer ist oft das Gegenbild zu dem hier. Aber ein stilles Meer, Ruhe, Frieden ist bei Gott, Schönheit ist bei Gott, Macht ist bei Gott. Der Geist Gottes ist da, der Heilige Geist in diesen sieben Geistern. Und diesem Gott wird nachher Anbetung gebracht, als dem Gott, der eigentlich alle Dinge geschaffen hat. Damit mündet das in Vers 11. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie. Und deshalb sehen wir hier zuallererst mit Johannes Gott als den mächtigen Schöpfer. Den, dem sich alle Menschen, dem sich der ganze Kosmos verdankt. Hier sehen wir den, dem wir uns alle verdanken. Das ist eine Vision des Schöpfers, den wir hier sehen in Kapitel 4. Interessant ist jetzt, dass um diesen Thron 24 weitere Throne sind. 24 Älteste saßen dort, die um Gott herum residieren und sozusagen an seiner Herrschaft teilhaben und um ihn herum sind. Man könnte sagen, das ist der Hofstaat. Gottes Hofstaat. Wir haben es hier mit seiner Majestät zu tun. Wir sind bei einer Audienz und wir sehen die Majestät mit seinem Hofstaat. Das war im Orient total üblich. So hat der Kaiser auch residiert. Er hat um sich herum seinen Hofstaat gehabt und seinen Hofrat. Nun ist die Frage, wer sind diese 24 Throne, die seine Macht teilen oder auch seine Macht stützen? Kann man so oder so sehen. Sie empfangen ihre Throne von ihm oder auch sie stützen mit ihren Thronen seine Macht. Hofrat, Hofstaat, wer sind die? Und 24 erinnert uns. Ist immer die Frage, woran erinnert dich das? Bitte? 2 mal 12. Was ist 2 mal 12? Warum?
Die 12 Stämme und vermutlich der erste vom Stamm und dann waren noch vielleicht der Stellvertreter, weil wenn der erste krank wird.
Ja, du hast natürlich im alten Bund hast du die 12 Stämme Israels, ja. Das Volk Gottes. Du hast im zweiten Bund die 12 Apostel sozusagen. Ja. Könnte sein, dass das die Gemeinschaft der Gottes ist sozusagen, das Volk Gottes vom alten und neuen Bund gemeinsam gesehen. Alle, die je zu Gott gehört haben und die sich unter diese Herrschaft gestellt haben. Das ist eine sehr naheliegende Botschaft. Du siehst nachher in Offenbarung 21 hast du 2 mal 12 Tore übrigens. Und die einen 12 Tore sind dem ersten Teil zugeordnet, die 12 Stämme Israels. Und die anderen 12 Tore in der Stadt Jerusalem werden den 12 Aposteln zugeordnet. Also da wäre tatsächlich eine Erklärung, die Sinn machen könnte. Eine andere Erklärung ist, dass du interessanterweise im Alten Testament, 1. Chronik 17 findest du das, um den Tempel herum, im Tempeldienst, 24 Gruppen sozusagen hattest. Gott hat 24 Gruppen von Priestern, von Musikern, Abteilungen waren das. 24 Abteilungen, das waren 12 für jeden Monat des Jahres eine und eine Doppelung, also Backups. Gott hat schon im Alten Testament den Lobpreis, die Erhebung Gottes, geordnet in 24 Abteilungen, spannenderweise. Das könnte auch darin sein, diese 24 Abteilungen, der Hofstaat Gottes. Aber es gibt dann auch Gründe, warum man sagt, Mensch, das ist ein bisschen schwierig, das jetzt als die Stämme im Alten Testament und die 12 Apostel im Neuen Testament zu sehen, weil diese 24 Ältesten auch eine Autorität bekommen, die jetzt uns nicht unbedingt zugesprochen ist. Sie haben nachher auch Vollmacht, Gerichte auszuüben. Sie sagen gewisse Dinge, sie tun gewisse Dinge nachher, wo man sagt, das könnte auch nicht ganz einhergehen mit dieser Lesart, wo man sagt, das könnten einfach nur auch 24 Engelwesen sein, die sozusagen hier jetzt diesen Hofstaat Gottes repräsentieren und sie werden nachher auch als Engel erklärt und vorgestellt. Wenn ihr diese Wesen und diese ganze Szene etwas mehr verstehen wollt, möchte ich euch sehr Mut machen, lest in Hesekiel 1 und 10 hinein. Du findest dort nämlich auch diesen Hofstaat Gottes präsentiert. Schau nicht nur in Hesekiel 1 und 10 hinein, schau auch in Daniel 7 und in Jesaja 7 hinein. Jesaja 7. Und auch die Bilder, die wir gleich noch sehen, die kommen dort alle wieder. Das sind Szenen, die sich hier finden, die im Alten Testament in verschiedenen prophetischen Texten schon waren und die jetzt hier in einer kreativen, relativ freien Weise zusammengeführt werden. Typisch auch für diesen Stil. Das muss nicht alles ganz so genau sein, wie es damals war, aber wir werden merken, es gibt zu jedem der Texte im Alten Testament auch gewisse Unterschiede und doch auch wieder Parallelen und das wäre eigentlich, denke ich, schön, das gemeinsam zu sehen. Aber lest da mal hinein, zeitlich möchte ich uns das jetzt nicht nehmen, aber da würde ich euch empfehlen, mal reinzulesen. Jesaja 7, Hesekiel 1 und 10, da werden zum Beispiel auch diese Wesen um den Thron Gottes als Cherubim bezeichnet, als Engel. Also es ist auch eine Möglichkeit zu sagen, das sind einfach 24 Engelwesen, die jetzt hier vielleicht erinnern sollen an 12 plus 12, an die 24. Und wisst ihr, ich glaube, dass genau das passieren soll, dass wir sagen sollen, es könnte das sein und das sein und das sein. Und Jesus sagt genau. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es darf uns an all die Dinge erinnern. 24, 2 mal 12, diese Engelwesen. Der Hofstaat Gottes. Der Hofstaat Gottes, der jetzt beschrieben wird in Vers 6 und 7. Geht es weiter, dass nach diesen 24 Ältesten auf den Thronen 4 Gestalten jetzt um den Thron zu sehen sind. 4 Gestalten in Vers 6, voller Augen vorn und hinten und die erste Gestalt gleich einem Löwen, die zweite einem Stier, die dritte einem Menschen gleich und die vierte einem Adler. Also neben den 24 Thronen und Ältesten hast du vier Wesen jetzt, die dazukommen. Vier himmlische Wesen. Auch das ist die Frage, wer sind diese vier? Und was sollen sie darstellen? Ich würde sagen zunächst mal auch, das sind Engelwesen, die um Gott herum sind, aber diese Zahl vier, die steht für etwas. In der Offenbarung, in der Schrift immer wieder, das sind die vier Himmelsrichtungen. Ja, das sind die vier Enden der Erde. Wir finden das nachher öfters in der Offenbarung auch. Das ist so die ganze Realität der Erde und sie erinnern mich an die Ganzheit der Schöpfung, an die Ganzheit der geschaffenen Welt. Dafür stehen diese vier Wesen, die dann auch jeweils einem Tier oder einem Menschen gleichgestellt werden. Spannend. Man könnte sagen, ja, vielleicht repräsentieren sie sozusagen die geschaffene Welt, könnte man sehen. Ja, du hast einen Löwen, du hast einen Stier, du hast einen Adler plus einen Menschen. Ha, interessant. Wer weiß mit den vier Bildern was anzufangen? Erinnert euch an das an irgendetwas? Genau, man weiß, dass man die vier Evangelisten jeweils diesen vier Bildern zuordnet. Und man ordnet dem Matthäus den Löwen zu, weil er Jesus präsentiert als den Löwen aus Juda. Man ordnet dem Lukas den Menschen zu, weil er als Arzt sehr genau den Blick auf den Menschen hat. Man ordnet dem Markus den Stier zu, weil der Stier ist ein Arbeitstier und Markus ist so der Handwerker, der Praktiker, der sehr praktische. Das ist der Stier, das dienende Tier. Und man ordnet dem Johannes den Adler zu. Johannes zeigt nämlich die Erhabenheit Christi in einer ganz besonderen Weise. Das heißt, aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass man diese vier Wesen gerne Christus in seinen vier Darstellungen durch die Evangelisten zugeordnet hat. Aber jetzt, dieser Text weiß noch nichts von kirchengeschichtlicher Auslegung. Vergessen wir mal die kirchengeschichtliche Auslegung. Was sagt denn hier dieser Text? Woran erinnert er mich? Natürlich erinnert, er muss uns erinnern an Hesekiel 1 und 10, an Jesaja 7, wo wir auch solche Wesen haben, wo allerdings ein Wesen alle vier Gesichter hatte. Und hier hat jedes Wesen nur ein Gesicht. Also ihr merkt, die Wesen kennen wir schon, da gab es auch vier Wesen. Bei dem einen hatten die dann vier Flügel, bei dem anderen sechs Flügel, hier haben sie sechs Flügel nachher. Also Elemente vermischen sich, unterscheiden sich an manchen Punkten, aber in der Grundbotschaft kennen wir das. Es erinnert uns an die apokalyptischen Visionen von Jesaja und von Hesekiel. Und alle haben damals das Gleiche getan wie Johannes. Sie sind hineingenommen worden in die Machtzentrale Gottes. Sie sehen den Tempel, sie sehen den Thron. Spannend übrigens, an der Stelle ein Hinweis, hier haben wir so ein klassisches Thronbild, wo wir an einen König denken. Wenn du in der Offenbarung weiterliest, wirst du merken, dass dieser Blick in den Thronsaal Gottes sich nachher vermischt mit einem Blick in den Tempel Gottes. Das ist dasselbe. Der Thronsaal und der Tempel sind dasselbe, denn im Alten Testament auch schon, die Jesaja und Hesekiel sehen auch den Thron, aber interessanterweise wird das als Tempel beschrieben. Und wenn ihr die Stiftshütte vor Augen habt, gibt es auch einen Thron. Wo ist der Thron in der Stiftshütte gewesen? Hinter dem Vorhang, im Allerheiligsten. Im Allerheiligsten wohnte Gott. Da waren zwei Cherubim. Da war alles in Gold gefasst. Und du hast dann diese Bundeslade gehabt. Und der Deckel der Bundeslade hieß Thron der Gnade. Das war da, wo Gott wohnte. Gott hat mit der Stiftshütte den Weg in seine heilige Gegenwart gebahnt. Die Stiftshütte, die erklärt uns, wie wir mit Johannes in diese heilige Gegenwart Gottes kommen, auf den Thron zugehen dürfen, wie sich der Himmel für uns öffnet. Für den Israeliten im Alten Testament war das der Weg, wie hier, hineinzugehen in die Gegenwart Gottes. Und dort residierte Gott. Das war die Machtzentrale des Kosmos im Allerheiligsten des Tempels. Stiftshütte als Urbild des Tempels. Tempel wurde später. Und deshalb wundert euch nicht, wenn bei Thron sich beides vermischt. Es ist da, wo der König sitzt. Das ist so unser vertrautes Bild bei Thron. Aber es ist vor allem auch der Ort, wo Versöhnung stattfindet, wo der Thron der Gnade ist. Und deshalb vermischt sich das sowohl bei Jesaja, Hesekiel als auch später bei Johannes hier. Die beiden Bilder kommen zusammen. Palast und Tempel sind ein und dasselbe. Ja, und diese vier Gestalten, die einfach auch diese 24 Ältesten ergänzen und die jetzt diese verschiedenen Gesichter haben, die vielleicht auch tatsächlich ein Spiegel sein wollen von dem, wie Gott ist, wie Christus ist, die einfach noch einmal auf ihre Weise auch das Wesen Gottes unterstreichen, unterstützen. Da dürfen wir in der Theologie auch vieles drin sehen. Aber die werden hier beschrieben, ja, dann in Vers 8 mit ihren Flügeln. 6 Flügel hatte jedes und außen und innen voller Augen. Das ist die Allwissenheit. Sie sehen alles, sie wissen alles, sie repräsentieren die Allwissenheit Gottes. Aber dann vor allem, was tun sie? Nicht nur, wie sehen sie aus, was verkörpern sie, sondern was tun sie? Sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige und der da war, der da kommt und der da ist. Das heißt, diese vier Wesen, die stimmen Lobpreis an. Das ist ihre Aufgabe, dass sie Gott erheben, dass sie Gott widerspiegeln, Gottes Wesen sichtbar machen und sie haben einen Job und zwar 24/7. 24/7 Gott anbeten. Das ist ihre Aufgabe, das ist die Lobpreisband um den Thron. Also du hast hier nicht nur einen Hofstaat, du hast hier auch die Lobpreisband im Tempel, im Palast Gottes, die Tag und Nacht Lobpreis macht, um Gott zu ehren. Und dann geht's weiter, Vers 9, und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann tat das was jetzt mit den anderen 24 Ältesten. Der Lobpreis, der von diesen vier Wesen angestimmt wird, greift um sich und der wächst, der nimmt zu. Da stimmen nämlich jetzt die 24 Ältesten mit ein. Ja, da fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Diese 24 Ältesten, wer immer sie sind, die ihre Macht von Gott bekommen haben, sagen das jetzt auch. Sie sagen, wir legen unsere Kronen nieder, das ist ein Akt der Demut, aber auch des Bekenntnisses, was wir an Macht haben, haben wir uns nur von dir entliehen bekommen. Du hast uns diese Macht entliehen, sie ist deine Macht. Wir legen sie nieder vor dir, unsere Kronen gehören dir. Es ist eh deine Macht, die uns hier sein lässt, wer wir sind. Und sie verdanken sich selbst, aber sie wissen auch, die ganze Schöpfung verdankt sich diesem Gott und du hast Lobpreis. Und das Schöne ist jetzt, die Szene geht weiter in Kapitel 5 und der Lobpreis wächst. Aus den vier Wesen kommen die 24 Ältesten dazu. Nachher kommt eine unzählbare Schar von Engeln dazu. Und am Ende von Kapitel 5 beten alle Geschöpfe Gott ein. Dieser Chor, dieser Lobpreischor, der wächst. Der fängt mit 4 an, plus die 24 dazu, plus unzählbare Engel. Und dann kommt das auf die Erde nieder und alle Geschöpfe stimmen ein. Und das muss Wahnsinn sein. Also das musst du dir mal vorstellen. Also dabei zu sein, also diesen Gesang zu hören, den können wir leider jetzt nicht hören. Aber Johannes hat den gehört. Der hat gehört, wie dieser Lobpreis klang. Eieiei. Ich habe noch ein bisschen Musik hochgekommen, dann haben wir das Bolero nochmal vom Ravel gesehen. Ja. Also dieser Lobpreis im Himmel und der auch nachher uns ausfüllen wird, ihr Lieben, da muss, meine Frau sagt immer, das muss eine Mischung aus Bach und aus wie heißt es, Mahalia Jackson vielleicht auch nicht, aber wie heißt denn unsere Queen, die dann gestorben ist, ganz, ganz tragisch, Bodyguard, Whitney Houston. Bach und Whitney Houston da oben, also es gibt keinen Lobpreis im Himmel ohne Bach und Whitney Houston. Das Beste vom Besten. Also das müsst ihr euch vorstellen. Das muss einfach Hammer sein. Und es ist tatsächlich, wenn du guten Lobpreis hast. Und guter Lobpreis ist nicht noch lange nicht nur dieser flache Lobpreis, den wir heute oft haben, der auch teilweise richtig schön sein kann. Aber der ist heute so arm oft, so billig. Lobpreis, wenn ich ein Bachstück höre, denke ich, Hammer, unfassbar, für die Ewigkeit geschrieben. Das versetzt dich in den Himmel. Also hier, stellt euch die beste und schönste Musik vor. Alles kommt zusammen und es reicht noch immer nicht, um Gott gebührend zu ehren. Wunderschön, diese Szene. Also Lobpreis, der angestimmt wird, aus dem Himmel hinabkommt und die gesamte Schöpfung sozusagen erfasst. Ihr Lieben, das ist nicht erst Zukunft. Das ist eine Realität, eine Theologie. Diesem Gott gebührt von jedem Geschöpf dieser Erde dieser Lobpreis. Und daran erinnert uns diese Szene. Also das ist das erste Kapitel 4, ist Gott als Schöpfer, der uns hier mit Theologie in Bildern vorgestellt wird. Und dann geht die Szene nahtlos weiter, wir müssen dabei bleiben. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, also jetzt sieht er in der Hand Gottes, ein Buch. Beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Da hast du dein Buch mit 7 Siegeln. Eine Rolle übrigens, kein Buch. Ganz sicher kein gebundenes Buch. Es war eine Schriftrolle, die 7 Siegel drauf hatte. Und Siegel heißt, das dürfen nur die lesen, die von dem, der es geschrieben hat, auch die Autorität bekommen haben. Auf dem Siegel war das, auf dem Siegel selbst sahst du auch das Siegel dessen, der diesen Brief geschrieben hat. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und so ein Buch, so eine Schriftrolle, die hat meistens, wenn sie von einem König kam, war da meistens eben eine Botschaft drin, die wahrscheinlich auch irgendwelche Strafandrohungen oder irgendwelche Gerichte mit sich gebracht hat. Da war ein Entscheid des Herrschers drin, den viele vielleicht auch gefürchtet haben. Aber jetzt sollte dieses Siegel eben geöffnet werden, dieses Buch sollte verlesen werden, damit das, was dann da auch vom König bestimmt worden war, umgesetzt werden kann. Und die große Frage ist jetzt, wer darf nicht nur dieses Buch öffnen und lesen, sondern wer hat auch die Autorität, das, was da drin steht, umzusetzen? Wer ist vom König persönlich bevollmächtigt worden, diese Botschaft zu vermitteln und umzusetzen? Das ist wir sind noch bei der Frage. Nicht zu früh, du musst das wirken lassen. Wir sind noch mittendrin. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Es gibt zunächst mal keine Antwort. Da kommt nicht gleich der Ruf. Zunächst mal ist diese furchtbare Tragödie. Da hat Gott eine Botschaft und es findet sich niemand, der in der Lage ist oder der berechtigt ist, diese Botschaft zu öffnen und zu vermitteln und umzusetzen. Und deshalb reagiert Johannes in Vers 4 dann auch. Er als derjenige, der es sieht. Also wenn du im Traum bist, manchmal reagiert man ja auch im Traum auf das, was du träumst. Interessanterweise, ja? Johannes, der das jetzt sieht, reagiert. Ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Jetzt habe ich Gott gesehen. Ich habe gesehen, er hat mir was zu sagen und es findet sich niemand, der mir das sagen kann. Da bleibt was verschlossen. Wie um alles in der Welt komme ich an das, was Gott mitzuteilen hat? Das ist die große Frage und er weint, er schluchzt als Empfänger, als Zuschauer. Und dann hört er eine Stimme. Einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, jetzt kommt die gute Nachricht. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun und seine 7 Siegel. Oh, das ist die gute Nachricht. Es gibt einen einzigen, und das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Und nun auch hier wieder. Die Offenbarung bleibt kein Buch mit 7 Siegeln für die, die die Schrift kennen. Wer als Christ unterwegs war damals, die Zuhörer in den Gemeinden, die haben sofort gewusst, was Jesus hier sagt. Er spricht von sich selbst, als dem Löwen aus dem Stamm Juda. 1. Mose 49 ist dieser Löwe erstmal erwähnt, wo der alte Jakob seine Söhne segnet und unter anderem dem Juda zuspricht, aus dir wird der Herrscher kommen. Du bist ein Löwe, Juda. Und dann kam nachher David aus dem Stamm Juda und wurde König. Aber David hat enttäuscht. David war nicht derjenige, der das alles erfüllen konnte, was Gott mit dieser Vision in 1. Mose 49 über Juda und den Löwen gesagt hat. Und daher ist sozusagen die Nachkommenschaft Davids versandet, bis auf einen letzten Zweig, der noch aus seinem Stammbaum hervorkam. Und wir wissen aus dem Evangelium, dass das dann der Zweig war, der dann zu Jesus führte. Jesus ist dieser Zweig aus dem Stamm Davids und der darf das auftun. Das finde ich jetzt faszinierend. Da hast du Theologie. Der Löwe hat die Autorität. Aslan. Kennt ihr Narnia? Ich liebe Aslan. Ihr müsst, wer Narnia nicht kennt, ihr Lieben, nach dieser Woche, ihr müsst euch die Chroniken von Narnia gönnen. Das ist eigentlich wie ein Weg durch die Offenbarung. Es ist Hammer. Und bei C.S. Lewis in diesen Chroniken von Narnia wird Jesus als Löwe dargestellt. Als Aslan. Oh, und du kannst sehen in diesen Filmen, wie die Kinder sich an diesem Fell von Aslan festklammern. Und er einfach nur unglaubliche Güte und Macht in einem ausstrahlt. Wunderschön. Aslan, er sieht Aslan, könnte man sagen. Und das wird ihm zugesprochen. Und ich sah, und jetzt dreht er sich um. Er will den Löwen sehen, der die Macht hat zu herrschen. Und ich sah mitten unter dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Die große Überraschung. Wie? Es ist die Rede von einem Löwen. Ich drehe mich um und ich sehe ein Lamm. Hä? Komisch. Und dieses Lamm übernimmt jetzt die Rolle des Löwen. Denn dieser Löwe ist das Lamm. Und die Autorität des Löwen liegt in der Tatsache, dass er Lamm geworden ist. Jesus kann die Machtfrage nur klären, haben wir schon mal gesagt, weil er die Schuldfrage als Lamm geklärt hat. In der Tatsache, dass er Lamm ist, dass er geschlachtet wurde, liegt das Geheimnis seiner Vollmacht. Wahnsinn. Und hier siehst du jetzt das Lamm, wie geschlachtet. Christus der Gekreuzigte, können wir das übersetzen. Christus der Gekreuzigte, es hatte 7 Hörner. Hörner stehen in der Bibel immer wieder auch für Ehre, für Macht, für Königsherrschaft. Die Vollzahl der Autorität ist ihm gegeben. Ein Lamm in voller Königswürde. Und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Länder, die Allwissenheit Gottes, gefüllt mit dem Heiligen Geist, der Fülle des Heiligen Geistes. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Das Lamm empfängt dieses Buch. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und plötzlich gebührt jetzt nicht mehr dem König auf dem Thron die Anbetung, sondern hier jetzt dem Lamm. Das Lamm übernimmt die Rolle Gottes. Das Lamm übernimmt die Empfängerrolle der Anbetung. Und an jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Da sind wir so ein bisschen in der Stiftshütte drin. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegeln, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ihr Lieben, das ist ja ein Echo von dem, was wir schon hatten in Kapitel 1. Da ist das gleiche Jesus zugesungen worden und diese Doxologie aus Kapitel 1 klingt hier nach. Das Lamm empfängt die Anbetung, das Lamm ist würdig, weil es geschlachtet worden ist, weil es Erlösung geschaffen hat für Menschen aller Richtungen, aller Hintergründe. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel, 1000 mal 1000. Der Lobpreis, der steigt jetzt mit dem Lamm. Ihr Lieben, das mit dem Lamm sozusagen, mit Christus, der als erstes gekommen ist, um als Lamm zu sterben, ist der Lobpreis aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Erst durch Christus macht Lobpreis Sinn. Erst durch Christus wird Lobpreis auch auf der Erde erfahrbar. Ja, wir sehen hier, also jetzt erst kommt der Lobpreis hier herunter, weil wir jetzt Christus sehen hier. Christus ist das Geheimnis wahren Lobpreises auf der Erde. Ja, und dieser unzählige Chor von diesen Engeln sagt jetzt, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diesen Lobpreis, den können die vier Gestalten nur noch mit Amen bestärken. Und die Ältesten, die können wieder nur tun, was sie vorher auch schon getan haben. Die fallen nieder und beten an. Und sie beten das Lamm an. Ihr Lieben, das ist jetzt die Eröffnungsvision dessen, was jetzt folgt. Dieses Buch, das übernimmt jetzt die Rolle für die nächsten Kapitel. Wir haben jetzt gesehen, Gott herrscht. Gott hat das erste und letzte Wort. Er lässt diese Herrschaft durch seinen Sohn Christus, durch das Lamm sozusagen wirksam werden in dieser Welt. Er ist der Löwe, der aber seine Autorität auslebt als das geschlachtete Lamm, als der Gekreuzigte. Und er ist würdig, dieser gekreuzigte Christus. Er hat jetzt die Vollmacht Gottes, dieses Buch zu öffnen, die Siegel zu öffnen und sozusagen jetzt ein Siegel nach dem nächsten zu öffnen. Deshalb ist die nächste Siebener-Reihe ist jetzt das Öffnen der sieben Siegel. Dieses Buch, das gerade vorgestellt worden ist, wird von diesem Lamm, von Christus jetzt, geöffnet. Und aus den sieben Siegeln kommen dann sieben Posaunen. Und aus den sieben Posaunen kommen dann sieben Zornesschalen. Und wir machen dreimal die Runden um die gleiche Realität. Denn das Siegel stellt die Frage, wer hat die Vollmacht? Die Posaunen sagen, was ist das eigentlich für eine Botschaft? Und die Zorneschalen, die gießen das dann aus. Und da gibt es auch eine Entwicklung drin zu sehen. Aber das werden wir dann heute Abend beginnen weiter anzuschauen. Aber das ist jetzt die Grundlage für all das, was jetzt kommt. Es geht um das, dass wir sehen, Jesus hat die Vollmacht in dieser Welt, in diesem Kosmos, den Willen Gottes umzusetzen. Den Willen Gottes umzusetzen. Und das ist in diesem Fall auch Gericht. Er hat die Vollmacht, die Geschicke dieser Menschheit und die Geschicke der Geschichte zu lenken. Bei wem kommt das Schicksal dieser Menschheit zusammen? Wer bestimmt den Kurs dieser Welt? Ist die Frage. Ist es der Kaiser in Rom? Sind es die Großen und Mächtigen? Die G7, die G8? Sind es die Reichen unserer Welt? Wer bestimmt den Kurs dieser Welt? Das ist eine Frage, die eine Christenheit damals genauso umgetrieben hat wie heute. Wem sind wir ausgeliefert? Und die Botschaft ist, wir sind niemandem ausgeliefert, außer diesem Lamm. Diesem Lamm, der Löwe ist. Der hat das Sagen. Der hat das letzte Wort. Der bestimmt den Kurs der Weltgeschichte. Und das, ihr Lieben, darf doch unfassbar tröstlich sein und darf uns in die Anbetung führen. Das darf uns in die Anbetung. Und ich finde gerade in so Corona-Zeiten, so eine Corona-Zeit, die uns so viele Fragen aufgeworfen hat, so viel Unsicherheit, so viel Angst hervorgebracht hat, das sollte uns alles eigentlich in der Anbetung münden lassen. Wir sollten umso mehr den bestärken, den erheben, von dem wir wissen, er lenkt alles. Glaubt ihr wirklich? Glaubt ihr wirklich, dass Jesus sich das Zepter aus der Hand nehmen lässt? Glaubt ihr wirklich, dass Jesus durch so ein Virus überrascht ist? Und dass Jesus von den Maßnahmen der Politiker überrascht ist? Dass irgendwas passiert, was er nicht in der Hand hat? Nein. Und das sollte uns eigentlich sehr bestärken, ihr Lieben. Angst hat da nichts zu suchen. Anbetung schon. Amen dazu?
Amen.
Amen.